Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
So wie der VfL am Samstag in Darmstadt gespielt hat, spielt keine Mannschaft mit Aufstiegsambitionen. Das stellen wir heute fest hier bei Inside VfL. Was vielleicht noch personell passieren muss, auch damit die Wende am Sonntag gegen Elversberg kommt, darüber wollen wir sprechen. Und was aktuell auf dem Transfermarkt los ist.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo liebe VfL-Fans. Das Schönste an diesem Spieltag war doch, dass die Fortuna noch höher verloren hat als der VfL Bochum. Sprechen wir heute drüber, also nicht über die Fortuna, sondern über den VfL natürlich, mit Stefan Döring von der Funke.
Hallo an alle Fans und besonders an denjenigen, der am Samstagabend sein Handy gesucht hat. Ich habe gehört, es ist wieder aufgetaucht, von daher Daumen hoch. Immerhin eine Erfolgsmeldung an diesem Wochenende.
Sehr gut. Ralf Ritter von der WAZ ist auch wieder da.
Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich.
Mein Name ist Annalena Fehltke von Radio Bochum. Es war das erwartet eklige Spiel. Wir haben darüber gesprochen. Es wird eklig, es wird dreckig, es wurde eklig, aber dann doch eher von Seiten der Darmstädter. Der VfL hat eher so ein bisschen schläfrig gespielt. Erstmal eure Gesamteindrücke. Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen?
Ja, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Schläfrig, die waren von Beginn an nicht richtig da, hatten nur eine kurze Phase zwischen Minute 20 und 45 ungefähr bis zum 1-2, wo sie mal ein bisschen besser im Spiel waren. Ansonsten wirkten sie nicht richtig auf dem Platz und das fand ich eigentlich das Erschütternde an dieser Niederlage zum Auftakt, dass die Mentalität, die Basiseigenschaften wie Leidenschaft, wie Willen, wie Aggressivität in den Zweikämpfen war nicht zu sehen und das gab schon zu bedenken.
Ja, das Schlimme ist einfach gewesen, dass das vermeintliche Prunkstück dieser Mannschaft einfach ein Totalausfall gewesen ist. Mit der Defensive, also mit der Dreierkette, mit der Dreier-Innenverteidigung plus das Mittelfeld um Ibrahima Sissoko, Matosz Bero und Mats Panewicz, die einfach unfassbar viele Räume gelassen haben für die Darmstädter, die perfekt ausgenutzt haben. Und da muss man wirklich schnell dran arbeiten und sich hinterfragen, wie das sein kann, weil das killt dich in der zweiten Liga, das hatte ich in der Bundesliga schon gekillt und für mich ist es wirklich vollkommen unverständlich, wie das passieren kann. Und ich weiß, der ein oder andere Fan hat da ja auch mir schon privat geschrieben, dass es alles absehbar gewesen ist, finde ich persönlich ehrlich gesagt nicht, weil das in den Testspielen und in den Trainingseinheiten sich nicht angedeutet hat. Und auch Dieter Hecking war nach dem Spiel vor allem darüber überrascht, dass eben diese Defensivarbeit nicht funktioniert hat.
Ja. Vielleicht, ja.
Die Abstände waren einfach viel zu groß zwischen der letzten Kette und dem Mittelfeld. Und dadurch kam man gar nicht erst in diese Zweikämpfe, weil ich vorhin gesagt habe, die Aggressivität in den Zweikämpfen hat gefehlt. Oft war es so, dass man viel zu weit weg war, dass man gar nicht erst reingekommen ist und auch nicht ins Gegenpressing. Das hatte natürlich gesamtmannschaftstaktische Gründe auch. Ich will niemandem den Willen abstreiten, da Gas gegeben zu haben oder geben zu wollen, aber es passte hinten und vorne nicht.
Nee, gar nicht. Hecking, lass uns einmal reinhören, was er nach dem Spiel gesagt hat.
Dass wir uns das natürlich anders vorgestellt haben im Vorfeld des Spiels, ist auch klar. In der Analyse können wir, denke ich, relativ schnell die Ursache finden, dass unser Defensivverhalten heute nicht gut war. Dann verlierst du das Spiel und verlierst es dann auch vollkommen zurecht. Und deshalb müssen wir über dieses Spiel schnell einen Deckel drauf machen und abhaken.
Ja, Defensive, auch du hast es gerade schon angesprochen, Rolf hat zum Beispiel uns bei WhatsApp geschrieben, er sagt, ja im Prinzip hat der VfL ohne Abwehr gespielt, absolutes Desaster. Eisbär, wer auch immer dahinter steckt, schreibt auch Neuzugänge allesamt Totalausfälle aus seiner Sicht und dann kommen wir eigentlich im Prinzip auch schon zu der einen Frage.
Fanfrage der Woche.
Die kommt von Oliver, er fragt, falscher Kader oder falsche Taktik?
Ich würde beides ehrlich gesagt zum aktuellen Zeitpunkt noch verneinen, weil klar, es wird wieder, oder die Diskussion ist ja ganz klar da, du brauchst jeder Fan erwartet irgendwie einen zentralen Mittelfeldspieler, so à la Stöger oder also kreativ.
Auch das hat Oliver angesprochen.
Genau, nach möglich.
Mit Stöger ist für ihn auch die Kreativität im Spiel des VfL gegangen.
Das erwartet jeder. Jeder erwartet schnelle Flügelspieler jetzt irgendwie noch in den nächsten Wochen. Das Problem ist ja einfach, was heißt das Problem? Aber so will der VfL Bochum ja den Fußball gar nicht mehr leben oder spielen. Also es ist ja ein Dieter Hecking hat ja eine ganz andere Spielidee, als dass du diesen zentralen Mittelfeldspieler auf einer 10 haben oder hättest, wie Stöger das gemacht hat. Und es ist auch ganz klar nicht der Plan, mit diesen schnellen Außenflügel oder mit diesen Flügelspielern, diesen schnellen Außenspielern zu spielen, sondern es soll halt schon übers Zentrum und mit Verschieben der Außenverteidiger, der Schienenspieler mit dem Hochschieben soll das funktionieren. Und man hat, ehrlich gesagt, ist zumindest zwischen der 15. und 45. Minute auch gesehen, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Und das ist, klar kannst du jetzt sagen, am Ende verlierst du 4-1, das ist scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, sehe ich auch ein, gibt auch wenig schön zu reden in diesem Spiel, um das mal so auf den Punkt zu bringen, aber du hast halt schon in Ansätzen gesehen, wie dieser Fußball aussehen soll, den Dieter Hecking spielen will.
Ja, um darauf einzugehen, falscher Kader, falsche Taktik, ich würde vor allem sagen, falsche Einstellung, wie anfangs schon erwähnt. Und was Stefan sagte, mit den Schienenspielern, alles richtig. Nur ich habe schon Bedenken bei den Schienenspielern, die zumindest jetzt Samstag gespielt haben, ob das die Klasse ist, die dann ausreicht, um dieses System erfolgreich durchzubringen, zumindest wenn man ganz oben mitspielen will. Also ich halte Romario Rösch für nicht stark genug, um in einer Aufstiegsmannschaft diese Rolle zu übernehmen. Maxi Wittek hat auch eine schwache Saison hinter sich, hat auch jetzt am Samstag, war nicht der Schwächste von allen, aber jetzt auch nach vorne wenig gebracht. Die Flanken, die Standards waren weiterhin schwach. Also da muss sich schon noch was tun. Ich hoffe, dass sich da personell noch ein bisschen was verändert. Oder Dieter Hecking halt auch reagiert mit dem Personal, das er hat. Es gibt ja noch Alternativen.
Okay, wenn wir jetzt bei der Einstellung sind, dann ist es ja, also das ist hier schon wieder, da fühlt man sich als Fan ja komplett verarscht. Also es ist, wie es ist. Zum Beispiel auch, ich kann das auch abbilden durch eure Zuschriften, das ist, also ihr seid sehr sauer, verständlicherweise. Carsten zum Beispiel ärgert sich auch über das Gegentor in der zweiten Halbzeit noch so spät, in der ersten Halbzeit, Entschuldigung, und sagt ja, gedanklich waren sie ja schon wieder in der Kabine oder was. Auch VfL-Kumpel 87 sagt, Fans stehen geschlossen hinter so einer Mannschaft, die ja im Prinzip sang- und klanglos absteigt. Und dann muss man jetzt aufpassen, dass die Stimmung eben nicht kippt, weil das ist ja was, also der Support ist bedingungslos da, solange bis man merkt, sie geben sich keine Mühe mehr. Und das ist ja die Frage dann der Einstellung.
Ja, zum Gegentor muss man einfach sagen, das ist, also diesen Pass darf Kevin Vogt mit seiner Erfahrung nie im Leben spielen. Das ist Katastrophenball in dieser Situation. Und zum Problem ist es allerdings auch deshalb geworden, weil, und das ist mehrfach im Spiel gewesen, weil Ibrahima Sissoko in diesem System, was der VfL Bochum spielen will, eigentlich die klare Sechserrolle hat. Und er turnte in dem Moment aber irgendwo im Mittelfeld rum. Auf ihn sollte, glaube ich, sogar dieser Chipball von Kevin Vogt kommen. Dadurch haben sich für die Darmstädter riesige Räume ergeben, und das hatte Ralf gerade schon angesprochen, die Abstände zwischen Verteidigungslinie und Mittelfeld waren viel, viel zu groß, weil in diesem Zentrum, in diese Anker-6, wie das ja so schön neudeutsch heißt, oder taktisch deutsch heißt, Sissoko hat einfach in diesem Raum gefehlt. Und das ist ein individuelles Problem und gar nicht mal ein mannschaftstaktisches Problem. Weil es wird ja auch gerne wieder darüber diskutiert, Dreierkette funktioniert in Bochum eh nicht. Ja, halte ich aktuell noch am Thema vorbei, weil realtaktisch war es eine Viererkette, vor allem im Angriff. Da ist Mogalla auf rechts rausgerückt, du hattest nur noch zwei Innenverteidiger mit Strumpf und Vogt und Rösch ist rausgerückt. Aber dadurch, dass Sissoko diesen Raum nicht gehalten hat, dadurch haben sich für die Darmstädter unfassbar viele Räume ergeben, die sie am Ende auch genutzt haben. Dadurch ist ein Gegentor entstanden. Die zwei Gegentore nach der Hälfte, also nach der Pause, die nach den Ecken, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist Schlafmützigkeit vom Herrn. Also da verpennen sie alles. Die dürfen so nicht passieren, weil es ist ganz klar, Darmstadt hat nur einen Spieler, auf diese Bälle fliegen. Ja, und den hast du zweimal nicht decken können.
Komplett allein gelassen. Ja.
Dilettantisch. Ja. Also das war dieses.
Das ist einmal passiert und dann passiert es direkt danach oder ein paar Minuten später nochmal, das geht gar nicht. Und beim 2-1, was für mich einen vorentscheidenden Charakter hatte, beziehungsweise das 3-1 war dann für mich eigentlich schon der Deckel drauf, kurz nach der Pause. Das waren dann, wenn man die Pause abrechnet, waren es ja zwei Gegentore in 2 Minuten. Beim 2-1, der Fehlpass darf nicht passieren, hast du gesagt. Und danach sind einfach nicht wach genug in der Rückwärtsbewegung. Rösch hätte noch attackieren können, den Richter, bei der Flanke. Strumpf ist beim Kopfball von Hornby viel zu spät, gefühlt 5 Meter dahinter. Und Kevin Vogt schläft nochmal. Ja. Beck ist einfach wacher, gedanklich schneller und haut ihn dann rein im Nachsetzen. Ne? Also das hatte schon was von Schläfrigkeit, das muss man schon sagen.
Ja, beim 3-1 und 4-1 habe ich zum Glück in der Pommesschlange gestanden. Ja. Das war noch fast das Schönste an meinem Samstag.
Ja.
Vielleicht ging es euch ähnlich.
Und danach trüffelte das Spiel dann auch so aus. Ne? Darmstadt hat sich dann zurückgezogen bei 4-1. Dann hat Dieter Hecking gewechselt. Für mich auch ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt. Ich hätte mir zur Pause schon
könnt ihr die Wechselpolitik nachvollziehen?
Clarissia musste er wechseln, weil Bruschinski, ausgerechnet Moritz Bruschinski, zur Pause angeschlagen in der Kabine bleiben musste mit Wadenproblemen. Für mich der einzige Spieler, der richtig diese Gift und Galle da versprüht hat von den Feldspielern auf dem Platz. Das kam natürlich noch oben drauf, das war bitter. Sissoko, Hofmann kannst du nicht zusammenbringen, die sind zu ähnlich vom Spielertyp, deswegen blieb nur noch Clarissia. Und ich hätte mir aber gewünscht, dass zum Beispiel ein Romario Rösch drin bleibt und dafür ein Kaspar Kosciewski kommt, der auch in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er nach vorne richtig was bewegen kann. Lass ihn den einen oder anderen Fehler machen, aber der hat Tempo, der hat Zug, der hätte aus meiner Sicht nach vorne ein bisschen mehr bewegen können.
Ja, ja, ich glaube, das Problem ist einfach jetzt, dass du dieses Spiel, also vor allem die letzte halbe Stunde, die kannst du halt einfach nicht mehr bewerten. Klar kannst du jetzt sagen, da muss Bochum, muss da nochmal alles geben, muss da nochmal wirklich auch alles nach vorn werfen. Zur Wahrheit gehört ja aber auch, Sissoko hat eine Chance auf dem Fuß gehabt, trifft das leere Tor nicht. Also das gehört ja dann auch zur Wahrheit hinzu. Das war, glaube ich, dann nach knapp
66 Minuten. War sein erster Ballkontakt nach seiner Einwechslung. 66. Wenn er reingeht, könnte nochmal was gehen, aber ich glaube an dem Tag.
Hätte im Endeffekt auch nicht geholfen.
Nee, und deswegen ist das Problem, diese zweite Hälfte kannst du quasi nicht vernünftig bewerten, weil Darmstadt hat ja auch einfach, die haben sich dann zurückfallen lassen, haben die Räume noch enger gemacht und dadurch war das Spiel einfach tot. Das ist dann logisch bei einem 4-1. Die Offensivbemühungen des VfL sind weiterhin schwierig gewesen, weil es ist, ja, die Darmstädter haben es halt richtig gut gemacht, indem sie das Zentrum in der ersten Hälfte komplett verdichtet haben und Bochum eben dieses Spiel, was sie eigentlich machen wollen, von hinten heraus mit den Innenverteidigern, aufdrehende Mittelfeldspieler, dass sie es gar nicht durchziehen konnten, weil da einfach kein Platz war. Sie haben es dann aus meiner Sicht schon auch anständig über die Außenpositionen gemacht. Keine Frage. Das Tor entsteht aus dem Fehler von Patrick Pfeiffer von den Darmstädtern, macht Bruschinski dann gut, aber das ist jetzt ja kein herausgespieltes Tor gewesen, das muss man schon sagen. Aber da gehören dann schon Chancen zu, wie Hofmann sie hatte, wie Pannewick es hatte, wie Bruschinski es vor seinem Tor schon hatte. Da haben sie es vernünftig ausgespielt. Also was grundsätzlich machbar ist, hat man gesehen. Aber sie haben sich einfach in vielen Situationen zu schlafmützig präsentiert, nicht klar genug und dann am Ende auch nicht mit dem letzten Risiko, was vielleicht nötig ist. Und das hat mich dann tatsächlich auch überrascht, weil genau dieses Risiko in Pässen auch nehmen, das ist von Hecking in der Vorbereitung immer wieder angesprochen worden, was die Mannschaft machen soll, hat sie nicht getan. Und so verlierst du einfach vollkommen verdient 4-1.
Aber nochmal zum Wechsel, Mathis Clarissia kam dann rein, nichts gegen den Jungen, aber auch den halte ich noch nicht so stark, dass er ein Stammspieler oder ein Leistungsträger in der zweiten Liga für eine Aufstiegsmannschaft sein kann. Das wird noch dauern, wenn er es denn schafft. Und das zeigt schon ein bisschen das Problem. Moritz Bruschinski verletzt raus. Da war nicht mehr viel auf der Bank. Sissoko Hofmann, habe ich gesagt, passt nicht zusammen. Und wenn du mit Doppelspitze spielst, dann ist meines Erachtens schon noch zwingend erforderlich, noch einen Stürmer zu holen.
Was geht aus eurer Sicht auf der Bank in Sachen Abwehr noch? Weil also da sitzt dann Noah Losley auf der Bank und Colin Kleine-Bekel und man denkt zur Halbzeit irgendwie, also weil vor allem die Abwehr ja so ein Totalausfall war, man hätte sich irgendwie da mal auch eine Veränderung gewünscht.
Ja, ich habe Samstagabend noch mit Leuten gesprochen, die meinten, ja, Noah Losley, warum spielt der eigentlich nicht, wenn Strumpf so schwach ist, was man tatsächlich auch in den Vorbereitungsspielen schon gesehen hat, welche Probleme er hat. Ich will jetzt nicht sagen, ist ein Fehleinkauf, also davon bin ich weit entfernt.
Irgendwas wird Hacking ja auch
aber
sehen.
Genau, also ja. Ist es ja auch, er soll ja auch eigentlich dann im Spielaufbau ein bisschen was übernehmen, indem er die Leute andere oder in die Räume dribbelt und so Räume schafft für die anderen. Das ist ja das, was er machen soll. Aber momentan scheint er irgendwie nicht 100% auf der Höhe zu sein. Und ich bin der Meinung, Colin Kleine-Bekel ist sowieso eigentlich der Innenverteidiger, der auf dieser Position eingeplant ist. Bei ihm ist aktuell, glaube ich, noch das Problem, dass er nicht 100% da ist oder 100% fit ist aufgrund seiner langen, langen Verletzung. Der war ja 1,5 Jahre raus, hat jetzt die erste Vorbereitung mitgemacht seit, wie gesagt, 1,5 Jahren. Und da muss man ihm, glaube ich, noch 1-2 Wochen Zeit geben. Und auf Strecke wird diese Mannschaft auch anders aussehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich hoffe auch, das ist jetzt meine persönliche Meinung und Sicht, dass am Sonntag gegen Elversberg ein Kaspar Kosiewski spielt, dass vielleicht sogar ein Kaitan Lenz mehr Spielzeit bekommt. Der hat ja sein Bundesliga-Debüt gegeben. Glückwunsch an der Stelle. Auch wenn man es, ja, ehrlich gesagt, in einem anderen Spiel hätte ihm gewünscht. Dass da diese Mannschaft eben auf Strecke ein bisschen anders aussehen wird. Und man muss natürlich auch sagen, Ralf hat es angesprochen, Wechseloptionen waren in der Offensive wenig da. Ja, weil Dieter Hecking damit aber auch ein klares Zeichen an Koji Miyoshi und Samuel Bamba gesetzt hat. Jungs, wir haben es in der Vorbereitung so kommuniziert. Jetzt habt ihr das Zeichen, sucht euch bitte einen anderen Verein. Und nur so geht es eben auch, dass Neuzugänge kommen. Weil das Budget ist relativ erschöpft zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ein Punkt ist einfach, dass keine Neuzugänge bislang kommen, weil der Kader zu voll ist oder zu groß ist. Weil man eben seine Kaderleichen, um das so uncharmant auszudrücken, bisher nicht losgeworden ist. Und das wird jetzt tatsächlich die Aufgabe sein, dann auch von Dirk Dufner und Co. eben solche Spieler abgeben zu können. Und um dann da ja eben diesen Stürmer, diesen anderen Stürmertyp, so einen mobilen
Mobile Striker
wieder bemüht wurde. Ja.
Seit Jahren sucht so.
Der soll,
kann ich dieses Wort auch nicht mehr hören.
Nein, aber genau der soll ja auch kommen. Also ja. es ist ja ganz klar kommuniziert, dass so einer noch gebraucht wird. Aber solange du eben die Abgänge nicht hast, kannst du so einen Spieler nicht verpflichten.
Ja.
Wie Stefan sagt, da müsste vor allem ein Miyoshi vielleicht dann mal den Club wechseln, weil er, man hat ja gesagt, nach der schwachen Saison mit vielen Verletzungen, roten Karten, vielleicht schafft er es in der zweiten Liga. Das Potenzial hätte er, aber in der Vorbereitung hat sich gezeigt, nein, er kommt nicht richtig rein hier beim VfL. Also da wäre es zwingend, dass man den abgibt, um da auch Platz zu schaffen dann für einen neuen Stürmer. Und ich gehe da voll mit Stefan. Es ist noch lange Zeit, der Transfermarkt hat noch bis zum 1. September auf, da wird sich noch einiges, passieren. Die Bundesligisten fangen jetzt eher so richtig an zu sortieren und auszusortieren dann auch, und dann ergibt sich vielleicht auch die Möglichkeit, einen guten Spieler noch zu leihen.
Ja. Das ist ja das, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Also final bewerten kannst du den Kader im Prinzip erst ab 1. September, weil dann steht alles, dann ist das Transferfenster zu und bis dahin wird auch in Bochum noch eine Menge passieren. Ja, auf gut Deutsch gesagt, beschissen ist es einfach, dass bis dahin 3 Spieltage plus DFB-Pokal um sind.
Ja, und dass bis dahin auch noch theoretisch wichtige Akteure gehen könnten wie ein Bero oder wie ein Sissoko. Das ist ja Stand jetzt nicht auszumalen. Das wäre ja ein Tiefschlag.
Ja, also die beiden, auch da wird man bis zum letzten Tag abwarten, was mit denen passiert. Und das ist auch vom VfL so, wenn da ein Angebot kommt für beide, dann ist man da gesprächsbereit.
Ja.
Bei Sissoko liegen wohl Sachen auf dem Tisch. Da muss man gucken, ob man die macht, ob der Spieler es macht. Der will wohl unbedingt in Deutschland bleiben. Es gäbe wohl auch Optionen im Ausland was zu machen, aber er will wohl erst mal gucken, ob er in Deutschland nicht noch weiterhin in der Bundesliga spielen kann. Und auch da sind dann dem Verein halt aktuell die Hände gebunden. Das sind die Problematiken aktuell, neben den spielerischen.
Ist schwer vorherzusehen, wer oder ob beide. Aus dem Bauch aus würde ich sagen, einer von beiden geht noch und einer bleibt. Wäre mein Tipp, aber das ist nur.
Sprechen wir uns in 4 Wochen nochmal
genau.
Und schauen, was draus geworden ist.
Beide noch da oder beide weg. Oder Auf jeden Fall hat der VfL, das ist sicher, die Augen auf und legt viele, viele Kontakte, um auf diesen Fall vorbereitet zu sein.
Ja.
Also man muss sich keine Sorgen machen, wenn ein Sissoko geht, dass dann einfach eine Lücke ist, sondern dann passiert noch was.
Ja. Lass uns nochmal ganz kurz auf das Thema Stimmung zurückkommen. Auch schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr euch so fühlt nach diesem ersten Spieltag. Jetzt hatten wir die besondere Situation, dass der Tag danach eben nicht frei war und dass man nicht zu Hause mal ein bisschen, weiß nicht, was sie machen, schmollen konnten, sondern dass es eine Autogrammstunde gab. Wie war da die Stimmung vor Ort? Das ist natürlich dann, muss man dann gute Miene zu bösem Spiel machen aus Sicht des VfL? Haben sie es wirklich schon, wie Dieter Hecking gerade gesagt hat, Mund abwischen und weiter oder? Wie seht ihr das?
Ja, ich bin gestern ein bisschen, bevor die ersten Fans rein durften, schon da gewesen. Da hast du gemerkt, dass die Stimmung ein bisschen gedämpft ist bei den Jungs. Ist ja auch, also alles andere hätte ich dann auch fatal gefunden, wenn man jetzt einfach sagt, ja, komm, schauen wir mal weiter. Ne? Mhm. Also die Stimmung war ein bisschen gedämpft, aber nachdem die Fans dann auch nach und nach reingekommen sind, hast halt schon gemerkt, dass die Spiele auch ein bisschen lockerer wurden. Die haben Smalltalk gehalten mit den Fans. Gerrit Holtmann ist darin ja zum Beispiel ein Meister, Felix Passlack auch. Stimmung war nicht überragend, aber sie war okay und das hat man ja auch, glaube ich, im Blog schon gemerkt. Man hat schon sein Programm da durchgezogen und viel gesungen. Es gab auch, ich glaube, zwischendurch nach dem vierten gab es einmal so ein kurzes Wir wollen euch kämpfen sehen in die Richtung. Finde ich dann in dem Moment auch richtig, wenn du vier Dinger nach 60 Minuten in Darmstadt kassierst. Aber die grundsätzliche Haltung ist schon noch so, dass man erstmal Ruhe bewahrt. Aber noch so ein Auftritt gegen Elversberg, dann weiß ich nicht, ob nicht irgendwann die Stimmung umschwingt. Ich weiß, dass es letzte Woche ein Gespräch gegeben hat, wo man eben auch von Fanseite der Spielerseite dann vermittelt hat, dass man die Ruhe bewahrt, dass man die Jungs erstmal ja reinkommen lassen will. Aber auch da muss man sagen, der Geduldsfaden der Fans ist halt auch irgendwann erschöpft. Vor allem nach diesem Abstieg hat man das ja eigentlich schon anders erwartet und ja, wenn das jetzt so nahtlos weitergeht, wird schwierig.
Sagt übrigens auch Tobi, er sagt, erstes Heimspiel muss irgendwie was werden, zumindest ein guter Auftritt werden, sonst brennt schon sehr früh der Baum und das ist im Prinzip schon die elegante Überleitung zum Ausblick auf Elversberg-Spiel. Wie wird's?
Ja, ich erwarte eine bedingungslos fightende VfL-Mannschaft, die dieses Heimspiel zwingend nutzen muss, um das 1-4 zumindest ein Stück weit wieder vergessen zu machen und um die Stimmung eben nicht ins Negative kippen zu lassen, sondern um wieder eine positive Grundstimmung rein zu bekommen. In welcher Formation können wir jetzt noch lange diskutieren? Kostierski haben wir angesprochen.
Genau.
Könnten wir auch einen Gerrit Holtmann vorstellen, der mit seinem Tempo was bewegen kann, wenn er denn diese Trainingswoche wieder auf 100% kommt. War ja angeschlagen, fehlte auch. Ein paar Ausfälle gab es auch, das kam sicherlich auch hinzu in Darmstadt, aber soll keine Ausrede sein für die Leistung. Ja. Hoffe ich mal, dass es gut geht.
Wie steht es um Bruschinski? Könnte der Sonntag schon wieder dabei sein?
Hatte gestern einmal kurz mit ihm gesprochen, er sagt, es ist schon wieder besser. Also er hat wirklich einen Schlag auf die Wade gekriegt, die hat zugemacht, wie man das so schön sagt. Ich würde sagen, dass der gegen Sonntag schon wieder die Option ist.
Jemand, wo wir auch vor ein paar Monaten, Wochen ja nicht damit gerechnet hätten, dass er die Bestnoten gekriegt hätte von der ganzen Mannschaft. Elversberg ist natürlich jetzt so eine Mannschaft, denkst du so, ja, Elversberg, kleiner Verein, noch nicht so lange im Profigeschäft dabei. Warum sind die aber nicht zu unterschätzen?
Ja, die haben ja eine bärenstarke letzte Saison gespielt, hatten jetzt einen Umbruch auch, haben viele Stammspieler verloren, neuen Trainer. Sind aber wieder mit einem sehr soliden 1-0 gestartet, nach einem Standard. Standards sind wichtig, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, schaffen wir jetzt auch nicht mehr, aber waren wieder auf beiden Seiten schwach beim VfL. Mhm. Viele Mannschaften haben ihre Spiele durch Standards entschieden, nicht nur Darmstadt, sondern auch Elversberg in der 90. Also nicht zu unterschätzen, da haben vier neue gespielt, die haben eingeschlagen und Elversberg ja ist einfach nicht zu unterschätzen. Die können weiterhin befreit aufspielen, weil sie halt ein kleinerer Verein sind, auch wenn sie letzte Saison Dritter waren. Und der Druck liegt klar beim VfL Bochum.
Ja, weil von Elversberg auch keiner was erwartet. Also mich hat schon überrascht, dass die 1-0 gegen Nürnberg, übrigens auch ein vermeintlicher Kandidat für die ersten sechs.
Ja.
Also
haben ja fast alle verloren. Also meine Favoriten haben bis auf Hannover alle verloren.
Ja, geht mir ähnlich. Hätte ich auch alles so nicht erwartet. Ja. Aber auch da, also mich hat's überrascht, dass Elversberg schon so zusammengewachsen gewirkt hat gegen einen Kandidaten wie Nürnberg. Das wird kein leichtes Ding. Ich hatte eigentlich gehofft, aus Bochumer Sicht, dass es genau das Spiel wird. Für großer Umbruch, hat Ralf schon gesagt, noch nicht eingespielt, neuer Trainer. Man muss gucken, in welche Richtung sich das bei denen entwickelt. Ja, scheint ein bisschen schwieriger zu werden am Sonntag.
Hm. Ja, und jetzt müssen wir noch reden.
Tippspiel.
Denn ihr wollt tippen. Das ist zumindest das, was so rüberkommt. Nach euren ganzen Mails, wirklich über alle Kanäle, habt ihr ja gefragt, was mit dem Tippspiel ist. Und wir werden eins machen, aber dann jetzt halt später. Auf Zuruf quasi von euch. Und zwar nach dem dritten Spieltag, erst nach dem DFB-Pokal auch. Bis dahin habt ihr genug Zeit, haben wir genug Zeit, euch das nochmal kommunizieren, wie ihr mitmachen könnt. Was diesmal das Prozedere ist und ja, wer alles damit dabei sein kann. Wir könnten natürlich einen Grund, warum wir die Runde, die wir hatten oder haben, nicht reaktivieren, ist, weil das ja begrenzt war und wir wollen auch neuen Tippern die Chance geben, nochmal mit einzusteigen. Deswegen seid gespannt. Wir halten euch da auf dem Laufenden und versprochen, wir kommunizieren jetzt auch. Ja. Aber vielleicht, also an der Stelle, es zählt noch nichts. Vielleicht lass uns trotzdem einmal tippen, just for fun.
Ja, also ich hoffe, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt und das Spiel 2-0 gewinnt.
Ja, das wäre eine Ansage, ja.
Ich mache mal den Standardtipp 2-1.
Okay, dann gehe ich noch höher mit 3-1. Ich glaube auch nicht, dass Elversberg torlos bleibt. So, ja. Okay, dann werden wir Sonntag sehen, was es gegeben hat. Danke fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.